und herzlich willkommen zu Episode 130 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunst. Fast ein halbes Jahrhundert Kunstmarkt, fast 5 Jahrzehnte Ausstellungen, Begleitung von Künstlerkarrieren oder Gestaltung von ihnen, Kunst, Messen, Betreuung und Beratung von SammlerInnen, das Erfahren von Umbrüchen. Mein heutiger Gast hat all das miterlebt und vieles davon sogar selbst mitgestaltet. Bei mir zu Gast war Werner Tammen. Er gründete Ende der 1970er Jahre seine erste Galerie in Berlin und nur wenige haben den Berliner Kunstbetrieb über einen so langen Zeitraum begleitet wie er. Er blickt auf ein Berufsleben zurück, das ganz eng mit den Veränderungen des Kunstmarkts verbunden ist. Wir starten in unserem Gespräch und reisen zurück in seine Schulzeit. Es geht um eine engagierte Lehrerin, die den ersten Funken für die Kunst bei ihm entzündete und bis hinein in die Gegenwart eines Kunstmarkts, der sich ja, mit inzwischen wirtschaftlichen Herausforderungen, Social Media und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen muss. Wir sprechen aber auch darüber, woran ein erfahrener Galerist erkennt, ob eine künstlerische Position vielleicht Bestand haben könnte. Darüber, warum sich manche Debatten der Gegenwart erstaunlich vertraut anhören. Das hat mich bei dem Gespräch total überrascht. Und darüber, weshalb Neugierde vielleicht eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die man in der Kunstwelt besitzen kann. Mich hat an diesem Gespräch besonders beeindruckt, wie differenziert Werner Tammen auf Entwicklungen blickt, die viele entweder euphorisch feiern oder kategorisch ablehnen. Statt schneller Antworten findet man bei ihm vor allem eins: sehr viel Erfahrung und die Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzulassen. Das finde ich spannend. Viel Freude beim Zuhören. Eingestiegen bin ich mit der Frage an Werner Tammen nach den allerersten Kontakten für ihn mit der Kunst.
Es gibt eine besondere Geschichte zu meinem Verhältnis zu Kunst. Und zwar beginnt es in der Volksschule, wo ich eine sehr gute Lehrerin hatte, so in den 3 Abschlussjahren der Volksschule, und die auch den Kunstunterricht machte. Die mich also sehr motiviert hat mit dem Effekt, dass ich mir zu einem Weihnachten von meinen Eltern, obwohl auch zu Hause nicht viel Geld war, wünschte ich mir Staffelei und Leinwände und den Bedarf sozusagen, damit Malerei loslegen kann, also Ölfarben etc., obwohl ich null Ahnung hatte, was jetzt auch die technische Seite betraf. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann als erstes Kirchners Selbstbildnis als Soldat gekupfert und das dann immer ganz stolz zu meiner Lehrerin getragen, die mich auch dann ordentlich bestätigt hat und anständige Zensuren verteilt hat. Und das hatte später den Effekt, dass für eine Ausstellung in der alten Kunsthalle in Wilhelmshaven Schülerarbeiten ausgestellt werden sollten. Und da wurden von meinen Arbeiten eben auch mehrere ausgewählt und sollten dort gezeigt werden. Wie der Teufel es will, geht in der Nacht vor der Eröffnung jemand bei und zündet die Kunsthalle an, was so ein alter Barackenbau war, mit dem Effekt, dass also alles kaputt und weg war. Und für mich im Prinzip auch wie ein schwarzes Loch. Das Thema Malerei war dann schnell beendet und ich habe mich dann der Lyrik zugewandt, beziehungsweise dem Gedichteschreiben. Das hat sicherlich mit meinem älteren Bruder zu tun, der bis vor 2, 3 Jahren Leiter der Literaturzeitschrift Die Horen war. und jetzt leider zu Weihnachten verstorben ist. Naja, und ich fing dann also an, kleine Texte zu schreiben und so, was im Prinzip auch bei den Mädels viel besser ankam.
Wie alt waren Sie damals, als Sie das Bild von Kirchner sich rausgepflückt hatten?
Was ist man, die 9. Schulklasse? Was ist man da? 14, 15.
War das die Lehrerin, die Ihnen auch gezeigt hat, dass man aus Zahnpasta auch Kunst machen kann?
Ja, richtig. Naja, das war auch kurios, weil natürlich auch Papierarbeiten gemacht wurden. Und um die also dann zur Zensurbildung zu tragen, mussten die relativ schnell zur Lehrerin kommen, weil das platterte natürlich relativ schnell ab, weil auch wie man die Dinge fixiert und so, davon hatten wir überhaupt keine Ahnung. Und ja, aber hat auch funktioniert, ja. Also die Kunstzensur war zum Schluss immer sehr gut.
Und was war denn an diesem Bild, dass Sie sich gerade dieses ausgesucht haben? Können Sie das noch nachempfinden?
Ich glaube, das hatte wieder mit Illustrierten zu tun. Wir bekamen zu Hause, kennen Sie wahrscheinlich auch noch, die gingen früher durchs Dorf und verkauften also alte Zeitschriften, die dann 14 Tage, 3 Wochen alt waren. Und da war unter anderem auch die Brigitte dabei. Und die hatte immer hinten drin immer ein exemplarisches Kunstwerk. Ich erinnere mich auch noch unter anderem sehr intensiv an Archimboldo, Stillleben Archimboldo. Und ja, und das hatte mich wahrscheinlich doch maßgeblich angeregt. Und auch da war Kirchner gebildet. Und das war im Prinzip der simple Zugang überhaupt zum Thema Kunst. Also sonst spielte das bei uns auch im Elternhaus spielte keine Rolle.
Ja, das frage ich mich ja auch. Ihr Elternhaus, so wie ich gelesen habe, hat keinen großen Zugang gehabt zur Kunst. Wie kommt denn dann so jemand auf die Idee, sich hauptberuflich mit Kunst zu befassen und dann auch sogar eine eigene Galerie aufzumachen? Das ist ja jetzt inzwischen, wenn ich richtig rechne, nicht mehr viele Jahre hin, dann sind es 50 Jahre, dass Sie Galerist sind. Das ist bemerkenswert, wenn Sie aus so einer Familie kommen. Wie kam dann dieser ganz, ganz starke Funke?
Kann ich in dem Sinne gar nicht so richtig beantworten, beziehungsweise es hat, wenn, dann viel mit Beziehungen auf dem Weg zu tun. Sicherlich, ich sage mal, mein Vater war Maurermeister, also auch durchaus in einem halbkünstlerischen Beruf, Häuser bauen etc. Also das war auch eine künstlerische Tätigkeit, fand ich immer. Aber wie gesagt, es wurde nicht. War kein Thema zu Hause. Aber man ließ uns auch machen. Also wir als Kinder konnten uns wirklich da frei und unbeschwert irgendwie bewegen. Da wurde nicht reingequatscht und sowas und irgendwie rumerzogen, sondern man ließ uns irgendwie laufen. Dann bin ich auch sehr dörflich aufgewachsen, was auch ein ideales Umfeld war fürs Erwachsenwerden oder Großwerden. Da haben die Bedingungen einfach auch gut gestimmt. Und dann später sind es eben auf dem Weg. Ich bin ja dann letztendlich, um die Bundeswehr zu vermeiden, bin ich dann nach Berlin gegangen mit 2 Freunden. Und da auf dem Weg habe ich dann unter anderem Ernst Vollern kennengelernt, Satiriker, Politakteur im Bereich der politischen Plakate. Mit dem haben wir dann damals auch einen Verlag gegründet und diese Poster und Postkarten und all sowas hergestellt, was ja in den End-70ern, Anfang 80er Jahre durchaus ein eigenständiger Markt war, der sich, ich sag mal, die Kultur, wo man sich also auch noch Poster zu Hause an die Wand hängt, so, das war durchaus eine ganz gute Entwicklung. Und den Volland, über den Volland und seinen Plakaten, für den ich dann später durch die gesamte Republik getingelt bin und das Zeug versucht habe zu verkaufen. Darüber habe ich auch ganz viele Leute aus dem kulturellen Umfeld kennengelernt. Und da dann irgendwann bei mir in Berlin-Kreuzberg die Möglichkeit gab, einen ersten Raum anzumieten über einen Kulturmacher, ja, entstand sozusagen die erste Galeriegründung. Und wir haben interessanterweise, habe ich eben auch die ersten Jahre, bestimmt 10 Jahre, mindestens 10 Jahre, habe ich Satire zu einem Hauptthema des Galerieprogramms gemacht. Also Galerie am Chamissoplatz war nachher bundesweit einmalig als Galerie für den satirischen Sektor, Karikatur, Cartoon, Comic. Und wir hatten teilweise Ausstellungen, unter anderem Manfred Deix, Österreich, die Titanic-Leute, also Frankfurter Schule, Wächter, Gernhardt etc. Also wir hatten bis zu 10.000 Besucher in 6 Wochen. Wir haben draußen bei uns vor der Galerie Schlange gestanden, haben Eintritt bezahlt und bekamen eine Postkarte als Eintrittskarte. Und darüber haben wir auch die Arbeit sozusagen sehr gut finanzieren können, weil die Originalverkäuflichkeit in dem Bereich war schon damals irgendwie, war dann doch eher schwierig. Inzwischen hat sich das teilweise auch durchaus positiv verändert. Ja.
Heißt es, das war so ein bisschen zweigleisig? Da war die Faszination für die Kunst und die Begeisterung für die Satire. Und gleichzeitig haben Sie aber auch als junger Mann gemerkt, auch davon kann man eigentlich leben. War das so zweigleisig? Kann man das so sagen? Der finanzielle Aspekt und der kulturell-künstlerische Aspekt?
Ja, ich war zumindest in den ersten Jahren immer darauf angewiesen, auch noch irgendwelche Nebenjobs zu machen. Teilweise auch kurios, weil ich war, ich glaube, 2 oder 3 Jahre lang war ich Tagesvater für 2 Kleinkinder, was auch immer sehr besonders und kurios war. Die hatten im Süden Berlins ihre Wohnung, wo wir das dann organisiert haben. Und wenn ich freitags abends Ausstellungseröffnung hatte und mich morgens schon in meinen Anzug schmeißen musste, dann aber im Doppelbuggy im Anzug mit den beiden Kindern durch Berlin-Lichterfelde toffelte, kriegten die Mädels dann Tränen in die Augen. Sowas hatten sie auch noch nicht gesehen.
Das ist heute noch selten, aber damals wahrscheinlich ein Unikum, ja.
Ja.
Haben Sie es jemals bereut, zwischendurch Galerist geworden zu sein? Haben Sie jemals zwischendurch überlegt, die Galerie zu schließen?
Nee, eigentlich nicht, weil erstmal ist der Job wirklich aufregend und immer wieder neu. Das ist, finde ich, irgendwie ja, sehr speziell und sehr besonders. Ich war ja im Prinzip, war ich auf dem Weg, also Lehrer zu werden. Habe auch bis zum ersten Staatsexamen studiert. Dann kam eben die Zeit, wo ich diese Erstgründung gemacht hatte, was dann am Anfang auch gleich relativ gut funktioniert hatte, mit Unterstützung von etlichen Freunden, die da mitgemischt haben. Aber wie gesagt, offiziell war der Lehrerberuf angestrebt. Ich habe Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, habe das erste Staatsexamen noch gemacht und dann aber nach 1,5 Jahren, als es darum ging, also noch ins Referendariat zu gehen, da hatte ich mich dann tatsächlich entschlossen und habe den großen blauen Müllsack rausgeholt. Und da verschwand die pädagogische Hochschule. Und dann war klar, also nur noch diesen Job zu machen. Und das hat über all die Jahre dann eben doch unterschiedlich funktioniert, weil man sagen muss, das Grundproblem ist ja, was nach wie vor für mich und meine Arbeit gilt, dass das Besondere ja ist, dass wir aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst existieren müssen. Sprich, also ich muss aus den Verkäufen, die ich in der Ausstellung, mit den Ausstellungen realisieren kann, muss ich irgendwie existieren. Und das ist nicht unerheblich, da kommen Messekosten dazu, die nicht unerheblich sind. Also das macht das nicht einfacher. Vielleicht im Verhältnis zu Kollegen, die im klassischen Kunsthandel aktiv sind. Und wenn die Stress haben, haben die vielleicht noch die Möglichkeit, in den Keller zu gehen und sich frischen Beckmann hochzuholen und sich neues Geld zu organisieren. Das ist in unserem Bereich eben nicht möglich, sondern es muss aus den Ausstellungen funktionieren. Und nun haben wir Gott sei Dank über all die Jahre uns inzwischen ein durchaus erfolgreiches und gutes Programm aufgebaut, was auch überregional wahrgenommen, genutzt wird. Und das hilft uns enorm. Aber ich sage mal jetzt auch durchaus aktuell, ich bin da nach wie vor Vorsitzender auch vom Berliner Galerienverband. Also auch wir sagen offiziell inzwischen, obwohl wir da immer vorsichtig mit Statements sind, aber wir sprechen eben auch davon, dass die Krise im Kunstmarkt angekommen ist und wir uns da was einfallen lassen müssen. Gott sei Dank ist die Branche halt kreativ, das gehört letztendlich mit zu den Eigenmarken.
Ja, das stimmt. Kunst ist kreativ, Künstlerinnen und Künstler ist kreativ, sind kreativ. Aber der Kunstmarkt selbst funktioniert sehr traditionell, sehr konservativ in verschiedener Hinsicht. Das erstaunt mich immer so. Wie passt das zusammen?
Naja, wahrscheinlich die wirtschaftlichen Strukturen sind so. Das ist ein ganz klassisches Geschäft. Auch die Personen, die das machen, sind ja im Prinzip alles Quereinsteiger. Das ist kein Lernberuf, den man jetzt irgendwie an der Universität lernen kann und dann irgendwie sagen kann, gut, dann mache ich es noch 5, 8 Jahre. Das ist ja normalerweise die Zeit, wo man sagt, so lange braucht man, bis man seine Marke potenziell am Markt installiert hat. Danach weiß man, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und aber das sind alles Privatpersonen, die in diesen Bereich einsteigen und sagen, ja, das will ich dran. Und manchmal noch, dass die dann noch irgendwie Kunst mit studiert haben oder Kunstwissenschaft etc. etc. Aber das Galeristsein ist kein Lernberuf im klassischen Sinne.
Wie ist denn das? Sie haben gesagt, dass Sie Pädagogik studiert haben. Und wenn ich jetzt überlege, das ist ja ein Beruf, da haben Sie mit Menschen zu tun. Als Galerist haben Sie eigentlich mehr mit Menschen zu tun oder mehr mit Kunst?
Oh ne, beides. Ich muss mich ja mit der Arbeit der jeweiligen Künstler, die ich vertrete, muss ich mich ja oder beschäftige ich mich ja durchaus intensiv, beziehungsweise das fängt schon an, wie lerne ich die kennen oder wie entscheide ich, die in mein Galerieprogramm reinzuholen. Das ist oft so, dass wenn ich so eine Erstbegegnung habe und mir die nicht aus dem Kopf geht, dann weiß ich, ich muss mich intensiver darum kümmern. Im Prinzip hat das eigentlich immer funktioniert. Und wir haben eben sehr beständiges, langjähriges Programm von vielen, vielen Künstlern, die seit über 20 Jahren dabei sind, was ja auch für einen selber spricht oder so Verbindlichkeit in den Beziehungen hat. Ja, das spielt eine große Rolle.
Woran merken Sie denn oder wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen Künstler oder einer mittelmäßigen Künstlerin und einer herausragenden? Was passiert da bei Ihnen, dass Sie sagen, boah, da ist jetzt was anders?
Schon in der Vergleichbarkeit, wenn man etwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat, oder sieht, was technisch teilweise so perfekt gemacht ist, wie man es vorher nicht gesehen hat. Das sind oft Kriterien. Andererseits ist der Markt inzwischen so groß, dass sie da so eine förmliche Exklusivität gar nicht mehr herstellen können. Und es ist ja letztendlich auch unser Job, Künstler zu entdecken und die dann erst über viele Jahre in den Markt reinzubringen. Und wenn das dann auch vom Publikum angenommen wird und wenn die Verkäufe sich einstellen, dann erst gibt es eigentlich die Bestätigung, dass man richtig gelegen hat. So ist das inzwischen auch in meinem Programm, also wo ich eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern habe, die eben auch am Markt erfolgreich sind und die darüber die Bestätigung reinspielen, dass man die frühe Entscheidung, mit denen zusammenzuarbeiten, dass man das richtig gemacht hat.
Können Sie denn trotzdem als Galerist mit so vielen Jahren Erfahrung etwas benennen, was erfolgreiche Künstlerinnen und Künstlern gemein ist? Also irgendeine Eigenschaft oder ein Tun, ein Handeln, irgendetwas, was Sie immer wieder bemerken. Beispielsweise ich als Podcasterin, ich habe mit der Zeit festgestellt, dass die Künstlerinnen und Künstler, die wirklich erfolgreich werden, die haben aus meiner Sicht die eine Eigenschaft, die sind alle in gewisser Weise organisiert und super fleißig. Dieser chaotische Künstler, der ab und zu mal sich auf der Leinwand verwirklicht, der das Genie, das da ab und zu mal durchbricht, mag es geben. Aber im Allgemeinen sind diejenigen wirklich erfolgreich, die stringent arbeiten, die um 10 Uhr im Atelier sind, um 16 bis 18 Uhr noch die E-Mails abarbeiten, zum Beispiel. Und ich frage mich, ob Sie als Galerist vielleicht auch so etwas beobachten, was erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler gemeinsam haben.
Also muss man, glaube ich, auch irgendwie in dieser Jahresentwicklung dann sehen. Also die Kunst der 70er, 80er Jahre, auch die Künstler waren natürlich eine ganz andere Truppe. Also ich sage mal, da spielte selbst Alkoholkonsum eine große Rolle. Also da musste man auch trinkfest in der Kneipe sein, was heute interessanterweise gar nicht mehr so ein Thema ist. Also auch das hat sich sicherlich entsprechend verändert. Da gebe ich Ihnen recht, also die Ernsthaftigkeit der Beschäftigung spielt eine große Rolle und damit natürlich auch die Ernsthaftigkeit, über eigene Karriereschritte nachzudenken. Das findet sicherlich viel mehr statt, als es früher der Fall war. Da war es teilweise auch, ich weiß noch, in den 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wo ja bestimmte Künstler im Prinzip die Institution Galerie gar nicht wichtig fanden, sondern die meinten, sie können sich alle noch selber vermarkten, wenn sie die entsprechenden Kontakte haben. Und die es teilweise auch abgelehnt haben, politisch abgelehnt haben, mit Galerien zusammenzuarbeiten. Weil das waren ja die, die nur dem schnöden Mammon hinterherliefen. Und das, da habe ich selber tatsächlich auch aktiv Leute kennengelernt, die sehr schwer sich getan haben, in so eine klassische Rolle Galerist, Künstler einzusteigen und da auch richtig mitzuarbeiten.
Das überrascht mich jetzt, denn mein Eindruck war immer, dass eigentlich jetzt durch die Social Media, durch Instagram, die Künstlerinnen und Künstler endlich erstmalig die Möglichkeit haben, sich selbst zu vermarkten und eben auf Galerien zu verzichten. Ich bin ganz überrascht zu hören, dass es so eine Phase schon mal gab.
Gab es durchaus, ja. Das war politisch bedingt. So. Und der Kunstmarkt selber hat sich ja dann auch eigentlich erst begonnen, so richtig zu organisieren. Der wurde eigentlich immer interessanter. Aber wir hatten klassisch, das Zentrum war Köln. Da spielte die Musik und man musste im Prinzip ja auch gucken, dass man als Galerie auf dem Kunstmarkt in Köln gelandet ist, um überhaupt überregional dann entsprechend wahrgenommen zu werden. Berlin hatte da einen besonders schweren Stand, weil es eben auch den Verlust von ganz klassischer Klientel nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Also die ganzen wichtigen Industriebereiche mussten die Stadt verlassen, haben die Stadt verlassen. Also bestimmte Industriebereiche gingen nach Frankfurt, dann natürlich ins Ruhrgebiet, teilweise auch unten, dann später in den Bereich, was dann Gott sei Dank der Art Karlsruhe zugute gekommen ist. Karlsruhe, Stuttgart, also die Autoindustrie und so weiter. Das hat sich damals alles neu aufgeteilt und machte den Berlinern im Prinzip das Leben schwer. Erst durch die Öffnung, die Maueröffnung, hat sich die Situation dann wirklich komplett verändert und Berlin komplett auf eine internationale Karte gesetzt, die ja heute noch wirkt. Also.
Macht denn Instagram und Co. den Galerien heutzutage das Leben schwer?
Ja, ob schwer, weiß ich nicht. Das ist auch so, in unterschiedlichen Facetten spielt das eine Rolle. Zum einen, dass man das Medium bedienen muss. Da kommt man gar nicht mehr drum rum. Also auch selber, wir als Galerie müssen bei Instagram oder teilweise noch bei Facebook, das hört wahrscheinlich irgendwann auf, präsent sein. Und natürlich viele Künstler. Also die Plattform ist ja so enorm groß. Und in der Zeit, wo jeder meint, das Husten am Speisetisch irgendwie auch noch irgendwie aufs Bild bannen zu müssen, macht es auch komplizierter. Ich persönlich zum Beispiel lese kein Instagram, kein Facebook, bediene das überhaupt nicht, sondern meine Mitarbeiter müssen sich um dieses Thema kümmern. Also.
Jetzt ist ja nicht nur Instagram neu, sondern wir sind ja auch heute hier ein bisschen zusammengekommen, um über die Entwicklung KI zu sprechen. Wie schätzen Sie das ein, KI? Ist das eine neue Form der Darstellung oder ist das einfach nur ein neues Werkzeug, das jetzt genutzt wird? Wie sehen Sie das?
Naja, nur kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil also die Bedeutung von KI lässt sich gar nicht mehr negieren. Also wir haben ja gerade, kommen wir ja noch darauf zu sprechen, große Konferenz zu dem Thema Kunstmarkt und KI als Verband organisiert mit sehr starker auch monetärer Unterstützung durch den Berliner Wirtschaftssenat und wir eben auch gemerkt, wie notwendig es ist inzwischen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ursprünglich eigentlich aus der Idee heraus, dass wir das Thema nicht mehr ignorieren können. Also auch der Kunstmarkt kann dieses Thema nicht ignorieren, weil es schon zu sehr Einfluss genommen hat. Mich betrifft es hier in der Galerie konkret, weil ich eben zum Beispiel mit dem Künstler Lars Teuerkorb auch jemanden habe, der KI als Medium durchaus früh benutzt hat. Also wie gesagt, der Kollege Herrmann im Rahmen eines großen Interviews, was wir für die Berliner Morgenpost mit Blick auf die Konferenz gegeben haben, der eben auch davon sprach, KI ist vergleichbar mit der Dampfmaschine. Damals der Erfindung der Dampfmaschine. Wie die daher kam und wie die sozusagen die gesamte industrielle Produktion eben auch stark verändert. Und ähnlich sehen wir das eben jetzt auch bezogen auf KI, teilweise noch ein bisschen nebulös und mit Angst besetzt, weil man nicht auch weiß, was da auf zukommt.
Erinnern Sie sich denn ganz persönlich an Ihren ersten Kontakt mit KI-Kunst oder vielleicht sogar, sagen wir mal, der erste positive Kontakt? Gab es ein Werk oder einen Künstler, der Sie ziemlich früh fasziniert hat? Sie haben vorhin darüber gesprochen, wie Sie Künstlerinnen und Künstler auswählen, dass das für Sie persönlich so ein Bauchgefühl, ein positives oder dass Sie am Tag danach oder die Woche danach noch merken, Sie denken drüber nach. Gab es sowas bei KI speziell auch?
Nee, eigentlich nicht. Also mal abgesehen davon, dass mich die Arbeiten von Teuerkauf persönlich dann überzeugt haben, in der praktischen Umsetzung war das sehr, sehr spannend und neu. Aber ansonsten, mich haben auch, ich sag mal so, diese technischen Entwicklungen, mich haben auch NFTs nie interessiert, weil das wäre immer eine grundsätzlich andere strategische Galerieentscheidung gewesen, wenn man das zu seinem Thema machen will. Dafür gibt es ja Gott sei Dank inzwischen auch hier in Berlin spezialisierte Kollegen und Kolleginnen, die das exzellent beherrschen. Aber selbst die NFTs haben sich eigentlich im Prinzip erledigt. Und ich fand es auch von Anfang an nicht besonders wichtig, außer dass dann manchmal ja welche Hype-Nachrichten dann eben auch lanciert stattgefunden haben. Aber wie gesagt, am Markt spielt es eigentlich keine Rolle. Im Bereich der KI wird das definitiv anders sein, weil das ist auch eine weltweite Bewegung. Natürlich wissen wir um die teilweise sehr unangenehmen Bemühungen Amerikas in diesem Markt, was also die Rechtebeschränkung, die Autorenschaftsregelung etc. etc. betrifft. Und die teilweise unsäglich auf diesem Markt agieren, auch gegen Europa. Also da muss man sich wirklich noch gut positionieren. Gott sei Dank gibt es jetzt ja auch gerade, gab es in Amerika den ersten Prozess, den die definitiv verloren haben. Also wo die Frage von Autorenschaft und sowas dann doch verbindlicher geregelt worden ist. Aber das ist noch ein richtiges Stück Arbeit, was da auf uns zukommt.
Glauben Sie denn, dass im Gegenzug, also aufgrund der KI, das Handwerk, also dass wirklich die menschliche Hand an der Leinwand oder am Holz oder was auch immer arbeitet, dass das noch wichtiger wird in Zukunft?
Man wird wahrscheinlich genauer drauf gucken, wenn das denn möglich ist. Aber ich sage mal, theoretisch Sie können Sie Ihren Jackson Pollock bestellen. Ja. Der wird Ihnen mit KI gemacht. Das muss man einfach erstmal als Fakt anerkennen und
Ja,
kommunizieren.
aber jemand, der da ein Bildhauer, der mit dem Holz arbeitet und da seinen Meißel reinhaut, da wird sowas vielleicht noch mehr geschätzt in Zukunft? Sehen Sie das so, oder?
Ja, ich glaube, so in der jetzt Abgrenzungsphase grenzt sich ja auch dann gegen solche Entwicklungen ab. Da wird das sogar eher positiv eine Rolle spielen. Also man will sozusagen das künstlerische Original haben. Und das wird eine ganze Zeit lang auch eine große Rolle spielen. Das hängt damit zusammen, das haben wir jetzt in Berlin auch gemerkt. Wir haben ja parallel zu unserer Konferenz, haben wir bei AEDES, bei der Architekturgalerie, parallel eine große Ausstellung mit zwei Künstlerinnen, europäisch sehr bekannten Künstlerinnen, zum Thema KI gemacht. Also man konnte sich ganz explizit neben der Konferenz, konnte man sich auch mit Original-KI-Kunst beschäftigen. Und das war sehr, und das war hoch kuratiert, also auch top kuratiert. Und das war ein sehr spannender Blick, weil im Prinzip, sage ich mal, müssen wir, glaube ich, auch akzeptieren, dass wir dadurch nicht nur etwas verlieren, sondern wir gewinnen im Prinzip auch was positiv Neues hinzu. Und das hat es ja in der Kunst immer gegeben. Ob, jetzt weiß ich, die Welle der Grafikproduktion, die den Kunstmarkt eine Zeit lang aufgerollt haben, weil man das Medium sozusagen demokratisieren wollte, und. Also was alles auch an technischen Neuerungen oder die Rolle der Fotografie, die ja lange vom Kunstmarkt ferngehalten wurde, inzwischen eine Selbstverständlichkeit auch im Kunstmarkt ist und von wichtigen Galerien immer präsent gehalten wird. Das sind ja auch alles Entwicklungen, die gelaufen sind da und die positiv sind da.
Wie ist es denn dann als Galerist oder als Galerie? Ich stelle mir das schwierig vor. Ach, wie soll ich sagen, jedem Trend hinterher zu rennen, das ist unmöglich, aber auch nicht rückwärts gewandt zu bleiben. Wie findet man denn da einen guten Weg, das Neue reinzulassen, aber das Alte vielleicht bestehen zu lassen und eben nicht immer das Männliche nach dem Wind zu hängen? Fällt das nicht schwer als Galerist?
Also mir persönlich nicht, kann ich nicht sagen, weil, also wie gesagt, man hat eigentlich sein Programm, hat eigentlich die Dinge, die man sich vorgenommen hat, zu vertreten, auch nach außen hin. Und das sind ja grundsätzliche Entscheidungen, die immer auch mit viel Geld zu tun haben, wenn man
Aber Sie
sich.
haben ja jetzt einen KI-Künstler dazugenommen. Also Sie sind ja nicht nur beim alten Programm. Aber Sie haben zwischenzeitlich die NFTs weggelassen. Darauf bezieht sich so meine Frage. Wie entscheidet man das? Wie geht man den
Ja.
Weg?
Gut, der Künstler hat tatsächlich vorher ja anders, also ganz klassisch gearbeitet, Malerei. Und der hat erst das Medium KI sozusagen neu bei sich zugelassen. Also von daher war das nochmal so ein anderer Prozess, der da stattgefunden hat und ich mich damit also auch gleich beschäftigen konnte. Also der ist nicht einfach nur mit KI aufgetaucht und ich habe das ins Programm übernommen, sondern der war vorher schon als exzellenter Maler auf der Piste unterwegs. Und also von daher hat mich das erstmal so nicht so tangiert oder problematisiert. Und inzwischen bin ich froh, dass wir das gemacht haben, weil, wie gesagt, es hat mich sogar auch maßgeblich in diese Konferenz reingeführt. Das war mit der Grund, diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, dass ich mich dann dafür stark gemacht habe, dass wir als Verband dieses Konferenzthema aufnehmen. Das hat dann über ein Jahr Vorbereitung benötigt und eine hohe Finanzierung, die dann der Berliner Senat übernommen hat. Frau Giffey als Senatorin hat die Trägerschaft für die Veranstaltung übernommen. Also wir haben da, glaube ich, auch mit der Konferenz ganz wichtige Signale sogar bundesweit senden können, dass man das Thema nicht mehr ignorieren darf.
Gibt es denn Dinge, die Sie mit Sorge betrachten? Das hat ja schon durchgeschienen. Oder gibt es vielleicht auch Dinge in Bezug auf die KI, die Sie mit Hoffnung oder mit Vorfreude beobachten?
Ja, Hoffnung, Vorfreude immer in dem Zusammenhang, dass die Kunstentwicklung immer neue Dinge produziert hat, dann auch sich als spannend herausgestellt haben. Also in dem Sinne bin ich sozusagen durchaus positiv, was mögliche Entwicklung betrifft. Im Falle von KI bin ich nach wie vor anders verunsichert, was die gesamten Rechtefragen etc. etc. betrifft. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Künstler, ganz anders Künstlerinnen, ganz anders umtreibt, wenn sie heute die Entscheidung treffen müssen, will ich die Künstlerkarriere einsteigen? Will ich mich auf diesen beruflichen Weg begeben? Da könnte KI auch dazu beitragen, dass man das sehr skeptisch sieht und sich in dieses Spiel gar nicht erst reinbegeben will. Also das können wir aber noch nicht beurteilen. Also im Moment aktuell, ob das, sagen wir mal, die Entwicklung von neuen Galerien oder die Anzahl von Künstlern, die aus den Hochschulen rauskommen, da verändert sich aktuell gerade nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch Bewegung reinkommt. Ja. Gerade, also wie gesagt, wir haben jetzt auch in parallel in Karlsruhe haben wir das Thema der Konferenz auch auf der Messe thematisiert und haben zusammengearbeitet mit ZKM in Karlsruhe zusammengearbeitet, was eine ganz wichtige Hochschule sogar im europäischen Maßstab ist. Also das ist durchaus, sagen wir mal, eine Bewegung, die generell auch in den Hochschulen, glaube ich, angekommen ist. Das kann man auch dort nicht ignorieren, geht gar nicht.
Hat denn das etwas an Ihrer Rolle als Galerist geändert im Laufe der letzten Jahre? Also ich überlege so, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie sind Unternehmer, Sie sind Vermittler, Sie sind Mentor, Sie sind Psychologe, Sie sind Händler. Sind diese einzelnen Punkte Ihres Berufs, ich sehe Sie nicken, ändert sich da was dran?
Nee, nicht direkt, wobei ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also die Kunstmarktkrise hat uns eben aktuell auch erwischt. Also das merken alle Galerien, alle Künstler leiden darunter, dass die Umsätze rückläufig sind. Man muss gucken, wie man damit sozusagen umgeht. Also das macht das schon aktuell komplizierter. So, und da wiederum auch muss man Fantasien entwickeln, dass zum einen der Kunstmarkt immer auch öffentlich präsent ist. Und wir arbeiten aktuell gerade daran, dass wir in Fortsetzung der Konferenz die Wahrnehmbarkeit des Kunstmarktes auch gegenüber dem Wirtschaftssenat zum Thema machen. Wir haben einen eigenen Wettbewerb ausgeschrieben unter den Berliner Galeristen, dass die sich quasi Gedanken machen sollen, ja, wie kann man denn die Wahrnehmbarkeit des Kunstmarktes verstärken? Na, sehr, sehr gut dotierte Beiträge von den Galerien rausgekommen. Und einen dieser Gewinnerbeiträge werden wir jetzt aktuell umsetzen mit dem Wirtschaftssenat, dass wir zum Beispiel eine in New York bereits existierende Plattform, Internetplattform quasi für Berlin auch aufbauen werden, wo der Besucher, der in die Stadt kommt, gezielter durch bestimmte Galerienangebote geführt wird, was bis heute nicht möglich ist, sondern da ist Berlin ganz schlecht aufgestellt und das werden wir versuchen, zum Herbst pilotmäßig irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das ist eine ganz unmittelbare, ein unmittelbares Ergebnis auch der KI-Konferenz, dass wir an diesem Thema weiterarbeiten und das also sozusagen auch in der Wahrnehmung versuchen hochzuhalten, ja, und uns damit beschäftigen.
Das ist ein tolles Projekt, also das fehlt, genau. Herr Tamm, jetzt hören in diesem Podcast viele Künstlerinnen und Künstler zu, die schauen, wie sie weiterkommen. Hätten Sie denn als jemand, der so etabliert ist im Kunstmarkt und so viel Erfahrung hat, haben Sie einen Tipp für Künstlerinnen und Künstler?
gibt verschiedene Tipps, möglichst nicht mit der Bewerbungsmappe auf die Messe laufen, weil das haben wir äußerst ungern, dass wir uns auf einer Messe dann mit Bewerbungsgesprächen beschäftigen müssen. Dafür hat man einfach dann nicht die Lust und die Zeit und die Kraft. Aber das ist mehr so ein Joke am Rande. Ja, ansonsten möglichst das Angebot, das, was ja auf unterschiedlichen Ebenen veröffentlicht wird, der Galerien genau zu eruieren und ob das Angebot, was dann die jeweiligen Galerien haben, ob das meiner Kunst sozusagen nahe kommt. Das kann man relativ schnell schon erkennen, welche Galerie arbeitet in welchem Sektor. Ich sag mal, wer sich als Galerist nur mit konkreter Kunst beschäftigt, da weiß der Künstler dann eigentlich, ob ich da hinpasse oder nicht. Und ähnliche Ausdifferenzierung gibt es ja nach wie vor, auch wenn das insgesamt der Markt da sehr viel breiter aufgestellt ist. Also die Entwicklung von früher, 60er, 70er Jahre, wo man eben tatsächlich nur, ich sag mal, konkrete Kunst oder nur realistische Kunst zeigen konnte, die sind ja Gott sei Dank vorbei. Also das Spektrum ist da doch sehr viel breiter geworden und die Chancen für die Künstler eben auch größer, da reinzukommen. Und ansonsten muss man an der klassischen Sichtbarkeit auch der eigenen arbeiten. Kommunale Galerien, Plattformen, wo man wahrgenommen wird. Es ist ja, geht ja alles um Wahrnehmung, auch dass dann Kollegen wie ich das dann sehen können und uns dadurch durchaus noch angeregt werden. Weil ich bin da inzwischen wirklich in einer Situation, dass ich sehr volles Künstlerprogramm habe und eigentlich wirklich noch sehr sortiert dann gucke, was ich meine, was also zu mir noch ins Programm gut passend tut. Und der Künstler muss die Sicherheit haben, dass ich versuche, ihn optimal zu vertreten, ihn also nach draußen trage, auf die Messe trage, etc. etc. Und das kann man nur, wenn man den jeweiligen Künstlern auch gerecht wird.
Heißt das, es hat tatsächlich immer noch Sinn für Künstlerinnen und Künstler, sich direkt bei Galerien zu bewerben, wenn sie sagen, studieren sie lieber das Programm vorher und so weiter?
Grundsätzlich ja, wobei also ganz bestimmte Galerien kann man dann einfach schon von der Liste streichen, weil die sich in dem Sinne gar nicht mehr mit Neukünstlern beschäftigen, sondern da ist teilweise, also im gehobenen Segment der Galerien, da ist dann in der Regel nur noch die Frage, werbe ich den einen Künstler bei der anderen Galerie ab oder. Und also da laufen noch mal andere Strategien, Marktstrategien auch. Das hat mit dem Newcomer sozusagen erstmal als Entwicklung gar nichts zu tun. Nicht? Da landet man dann auch nicht. Das ist ein ganz anderer, komplizierter Weg innerhalb der künstlerischen Karriere. Aber es gibt Gott sei Dank eben auch noch genug Neugalerien, die versuchen, sich aufzustellen. Man sollte über die vorhandenen Messen gehen und einfach das Angebot sich dann angucken, was die Galerien dort zeigen. Das ist eigentlich immer, ich finde, Karlsruhe ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil dort auch Galerien auftauchen, die quasi neu auch im Galeriensegment sind. Das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Auf großen, ich sage mal, in Basel kommen sie auch als Galerie, kommen sie ja selber nicht mehr rauf. Da wird zu starke Auslese getrieben und da geht es um Big Business. Und die Standpreise sind eben auch so hoch, dass automatisch da bestimmte Klientel von Galerien rausfällt.
Und wenn Sie ganz konsequent Instagram und Co. vermeiden, wo holen Sie sich neue Eindrücke? Wie finden Sie neue Künstlerinnen und Künstler, Sie ganz persönlich?
Naja, es gibt ja zum einen Kunstzeitungen, also dass man die sehr viel bewusster wahrnimmt und reflektiert, ob ich nur Monopol oder Art oder sonst was mitreflektiere. Aber es gibt inzwischen auch genügend Informationsplattformen, die regelmäßig versuchen, die aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Kunstmarkt zu reflektieren. Das nimmt man automatisch mit wahr, reflektiert das. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung auch in dem Markt inzwischen.
Und wenn Sie Plattformen nennen, welche Rolle spielen Artfacts oder Artsy?
Für mich persönlich nicht. Habe ich teilweise auch abgelehnt, auch aus finanziellen Gründen abgelehnt, weil das ist alles nicht billig. Gut, Artnet ist verhältnismäßig günstig, aber da stört mich teilweise diese Ranking-Denke. Also wer landet wo, wie, auf welchem Platz und so. Und wenn ich das merke, das höre ich auch teilweise von Künstlern, die meinen, sie müssen jetzt sehen, dass sie da in dieses Ranking irgendwie reinkommen und dann auf Platz 3055 landen. Also das finde ich irgendwie kompliziert. In dem Spiel mache ich gar nicht mit.
Es ist ja eine Form, weil es ja aus dem Wunsch heraus entstanden, dass eigentlich jeder Gegenstand, ob es ein Oldtimer-Auto ist oder dieser Bleistift, dass man irgendwie abschätzen kann, was ist das wert, nur bei der Kunst nicht. Aus dem Wunsch heraus ist es ja entstanden. Und
naja, ne, das ist ja auch grundsätzlich sicherlich ein kompliziertes Feld. Gerade wenn wir sind ja auch bemüht, sagen wir, Neukunden zu gewinnen, dann muss man die natürlich auch versuchen, ein Stück weit mitzunehmen. Oft sind die dann eben doch noch relativ marktfremd unterwegs und brauchen Hilfe und Einschätzung. Und dafür sind wir dann da. Und selbst die schicke ich dann aber in der Regel auch auf die Messen und sage, guckt euch das an, was ihr da seht und so. Und dann muss man logischerweise akzeptieren, dass die dann auch woanders einkaufen gehen. Aber Hauptsache, sie gehen in dem Marktsegment einkaufen. Das ist ja für uns generell gut, ja.
Das ist wahr, hauptsächlich, genau. Und nicht irgendwelche Massenware oder so. Wobei ich es ganz erstaunlich finde, dass bei der Massenware oder bei Klamotten oder so, da fällt es den Leuten ganz leicht zu sagen, das gefällt mir nicht. Bei der Kunst brauchen sie ganz oft eine Bestätigung seitens zum Beispiel einer Galerie oder seitens irgendeiner Plattform, die dann sagt, ja, das ist wirklich Kunst. Und dann trauen sie sich das zu kaufen und vertrauen gar nicht nur ihrem Bauchgefühl oder ihrem Geschmack. Das ist etwas, was mich erstaunt.
Ja, das stimmt. Aber auch da gibt es eben, ich sage mal, durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Also mich erinnert das interessanterweise an die Problematik der Corona-Problematik, wo wir ja alle erstmal unter Schockstarre gestellt wurden, als das Thema plötzlich auf dem Tisch war und wir gar nicht wussten, was machen wir jetzt. Also wir waren verpflichtet, die Türen zuzuhalten, keine Leute reinzulassen, etc. etc. Also das hat richtig Schock erstmal bewirkt. Da hat sich dann aber auch wieder gezeigt, dass der Kunstmarkt eben letztendlich doch kreativ ist und versucht, unterschiedlichst damit umzugehen. Also wir haben, konnte ich Gott sei Dank auch stark mithelfen. Wir haben damals eben mit Frau Grütters zusammen, die damals noch Kulturstaatsministerin war, ein 16-Millionen-Programm umgesetzt, was der gesamten deutschen Galerienszene zugute kam. Und also 11 Millionen gingen direkt an die Galerien für die Organisation von Ausstellungen über ein Jahr lang. 5 Millionen gingen in die Entwicklung der Digitalpraxis, dass die Galerien sich digital fitter machen konnten, was auch notwendig war, auch gerade hier in Berlin. Da haben wir echt hinterhergehängt. Und das Gesamtprogramm hat nicht nur dazu geführt, dass keine einzige deutsche Galerie Corona-bedingt schließen musste, sondern eben tatsächlich teilweise sogar dazu geführt, dass es mit das beste Jahr in den Galerien war.
Ja, dazu führte aber auch, dass zum Beispiel die ganzen Messen nicht stattfinden konnten und
Ja.
man die hohen Ausgaben sparen konnte, ohne Angst zu haben, dass die andere Galerie ja dort ist. Das, ja. Also ich hoffe mal, dass die jetzige Krise auch irgendwelche kreativen Lösungen findet und
Ja, haben wir im Moment noch nicht so die richtige Idee, nicht? Also,
ja.
es ist irgendwie ein bisschen komplizierter, scheinbar, ja.
Herr Tamm, zwei Fragen habe ich noch zum Schluss. Das eine ist, Sie haben vor 2 Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen für Ihren kulturellen Einsatz oder für Ihren Einsatz für die Kultur. Was hat das für Sie bedeutet, diese Auszeichnung?
Also erstmal war es eine ja, sehr positive Überraschung, auch sogar intern, weil ich dachte eigentlich, meine Frau hätte den Preis gekriegt, die den auch durchaus verdient hat, weil die im Bereich Pflege sehr aktiv ist und auch richtig was auf die Beine gestellt hat. Und da war ich ganz überrascht, dass es mich betraf. Und ja, sowas hätte man in den 70er Jahren wahrscheinlich politisch abgelehnt, gar nicht entgegengenommen. Ich habe das durchaus, sagen wir mal, auch mit Stolz, glaube ich, wahrgenommen und trage den durchaus auch zu bestimmten Anlässen, weil es ja letztendlich findet, dass so ziemlich wenig im kulturellen Bereich statt, dass dort überhaupt solche Preise vergeben werden. Und es war ja eine unmittelbare Belobigung sozusagen für unsere Aktivitäten oder meine Aktivitäten auch der Zeit Corona. Also das, was wir dort auf die Beine gestellt haben. Und da wir oder ich jetzt auch als Vorsitzender im Berliner Verband eben seit über 20 Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen an der Wahrnehmung des Galeriensektors arbeite, und das glaube ich inzwischen, machen wir das auch als mit den Kollegen zusammen über die Jahre sehr erfolgreich. Also wir haben den Verband in Berlin quasi geeint. Es sind alle, auch die wichtigen internationalen Galerien, sind im Verband organisiert. Also wir haben unsere Strahlkraft auch rein in die Politik definitiv erhöhen können und sind als Stimme gar nicht mehr zu ignorieren. Wenn irgendwie im Kunstmarktsektor was passiert oder gewünscht wird, dann richtet man sich auch an uns und so. Das ist wunderbar gut aufgebaut und da ein Stück mitgeholfen zu haben, ja, ist einfach eine schöne Bestätigung.
Das glaube ich. Und die nächste Frage geht ein bisschen voraus. Das eben war ja eine Frage, die ein bisschen zurückgeblickt hat. In gerade mal gut 2 Jahren, 2,5 Jahren wird Ihre Galerie 50 Jahre alt. Planen Sie da was? Ist da schon irgendetwas im Hinterkopf, was Sie vorhaben?
Das ist so ein bisschen ein kleines Stressthema. Erstmal, weil man jetzt doch öfter mal auch angesprochen wird, ja, was kommt denn, was passiert denn und wie überhaupt? Mal abgesehen davon, dass ich gerne den Spruch benutze, der auch durchaus szenerelevant ist, dass wir sagen, naja, man trägt uns in der Regel mit den Füßen zuerst aus der Galerie raus, weil man es eben dann doch sehr, sehr lange macht, oft auch aus Frage von Alternativen, was soll man denn sonst machen, aber auch, weil es wirklich Spaß macht, diese Ausstellung, die unterschiedlichen zu organisieren und für den Markt sozusagen präsent zu sein. Aber das ist gar nicht so einfach, da jetzt konkret zu sagen, ja, was macht man denn danach? Und wohin übergibt man oder übergibt man nicht? Oder. Kompliziertes Thema. Gerade im Bereich der zeitgenössischen Galerien ist das natürlich noch komplizierter. Eine klassische Kunstmarktgalerie hat es da manchmal vielleicht ein bisschen einfacher, weil sie mit dem Wert, ihres Bestandes vielleicht auch argumentieren können. Und das geht bei den Zeitgenossen in der Regel, nicht oder ganz schwer. Also das macht das Thema auch nicht einfach. Aber ansonsten, also zum anderen wird auch viel sozusagen gesagt, na Mensch, Tom, du hast doch so viel in den 50 Jahren dann irgendwie auf die Beine gestellt und hast ja auch ganz unterschiedliche Zeitentwicklungen mit begleitet. Also gerade die Zeit der 80er Jahre in Berlin, die nicht unwichtig war. Dann die Maueröffnung. Schon vor Maueröffnung habe ich mich für DDR-Kunst interessiert und habe das schon systematisch damals betrieben, diese Künstler zu finden und dann später auch auszustellen, bis hin in den heutigen Bereich rein, Messepräsenzen etc. etc. Also man hat irgendwie Spuren hinterlassen und auch in der Galerie natürlich ein wachsendes Programm gemacht, was zunehmend stärker wahrgenommen wird, auch öffentlich wahrgenommen wird. Und dass man das alles eigentlich mal zwischen zwei Buchdeckeln packen müsste. Aber das kostet Geld, das kostet vor allen Dingen viel Arbeit. Allein die Vorstellung, was da alles noch neu digitalisiert werden müsste, weil die Fotoaufnahmen gar nicht so in der Form da sind, etc., etc. Ja, also, wie sagt man, gibt viel zu tun. Ja.
Ja, das ist ja eine spannende Antwort. Ich habe gedacht, Sie sagen jetzt, ja, da gibt es eine Jubiläumsausstellung oder sowas. Aber die Antwort war ja viel breiter, auch noch weiter in die Zukunft. Aber dass das vielleicht in einer Jubiläumsschrift mit viel, viel Informationen und Hintergrundwissen münden könnte, das wäre natürlich prima. Darüber würde ich mich auch freuen. Letzte Frage, weil Sie eben noch was gesagt haben, ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich sonst anderes machen sollte. Da habe ich irgendwie so eine abstrakte Frage, kam mir so in den Kopf. Wenn jetzt morgen es keine Kunst mehr gäbe, ab morgen gibt es kein Kunstwerk mehr, keinen Kunstmarkt, keine Galerie, welche Eigenschaft eines Galeristen würde dann aber überbleiben und wäre in dieser Gesellschaft wichtig?
Naja, ich sage mal sicherlich die Neugierde, die ja unseren Job maßgeblich prägt. Aber ansonsten sage ich mal, das wäre ja, nee, so ganz ohne Kunst, das ging überhaupt nicht. Also interessanterweise bin mit Familie intern in Kreuzberg umgezogen. Und in dem Zusammenhang musste ja auch die eigene Kunst dann neu organisiert und an die Wand gebracht werden. Und meine Frau hatte am Anfang ziemlich schlechte Laune, weil sie auch mit dem Wechsel irgendwie so ein bisschen gehadert hat. Aber je mehr unsere eigene Kunst in veränderter Form an die Wand kam, so ruhiger wurde sie. Also das spielt natürlich auch in unserem privaten Bereich eine sehr große Rolle, weil wir quasi von Kunst umzingelt sind. Da je nachdem, also wir haben zum Beispiel, es gibt ein Hochzeits-Doppelporträt. Wir haben 97 geheiratet und da haben uns Freunde ein Porträt finanziert, was der DDR-Maler Johannes Heisig gemalt hat. Und wir dann fünfmal nach Dresden mussten, um dort ein Porträt zu sitzen. Und das ist wiederum natürlich eine, abgesehen davon, dass ich Porträts generell schätze, aber das ist so eine wunderbare Situation, wo sie sich dann erwischen, wie sie dann doch mal wieder vor dem Bild stehen und quasi in so eine Zeitreise einsteigen. Denn da ist ja auch was Besonderes passiert. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Man fragt sich ja, was ist denn alles passiert und so. Also man reflektiert sozusagen nochmal ganz anders über die Zeit. Und der Anlass ist eben dieses Porträt, wo nur Kunst in der Form dann irgendwie einlösen.
Ja, die Frage ist zum Glück nur theoretisch, aber ich habe versucht, eine Welt oder etwas, eine Situation zu kreieren und Ihre Antwort Neugierde hat das wunderbar. Genau sowas wollte ich hören. Ich war gespannt. Malen Sie denn noch ab und zu mal?
Nein, mit dem Enkel, ja. Beziehungsweise der ist natürlich jetzt das jüngste Opfer, kriegt natürlich Kunst geschenkt, hatte gerade seinen 8. Geburtstag, bekam natürlich auch wieder Kunst und der malt auch ganz schön. Nee, aber selber kein Thema, kein Aktivthema.
Dann sind wir gespannt auf das Buch, was da kommt, Herr Tam. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für die Einblicke und für dieses Gespräch.
Alles klar, dann auf bald.
Sehr gerne. Ich habe vor allem nach dem Gespräch festgestellt, fast 5 Jahrzehnte Kunstmarkt lassen sich einfach nicht in einer einzigen Podcast-Episode erzählen. Im Nachhinein sind noch einige Fragen irgendwie bei mir aufgetaucht, aber wenigstens konnte ich auch einige der wichtigen Fragen stellen. Bevor ich noch ein paar Gedanken teile zu diesem Gespräch, hier eine Nachricht vom Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Ja, ein paar Gedanken habe ich noch zu diesem Gespräch. Mich hat besonders fasziniert, wie Werner Tammann über den Wandel spricht. Wandel ist sowieso etwas, was mich immer wieder fasziniert. Es gibt nichts, das gleich bleibt und trotzdem macht er uns irgendwie Angst. Und der Kunstmarkt, der sich ständig verändert und immer wieder neu finden muss und der gleichzeitig aber auch erstaunlich viele Konstanten hat, das hat mich überrascht. Und die Galerien, die zwischen kulturellem Auftrag und wirtschaftlicher Realität hin und her navigieren und natürlich die Frage, die uns zu diesem Gespräch eigentlich ursprünglich zusammengebracht hatte, nämlich wie sich künstliche Intelligenz auf Kunst, auf die Galerien, auf Originalität und künstlerische Arbeit auswirken wird. Ich fand es spannend zu spüren, wie man da eine Balance halten muss. Ja, mein Kopf wusste vorher, da ist jemand mit viel Erfahrung, aber ich finde im Gespräch kommen doch Nuancen durch, spürt man eine Erfahrung. Damit habe ich irgendwie trotzdem nicht gerechnet, auch wenn das irgendwie naiv klingt. Diese Balance ist schwer zu halten, glaube ich. Nicht jedem NFT-Trend hinterherlaufen, dennoch Neues zulassen und gleichzeitig eine Stabilität zu halten, halte ich für schwierig. Dass Neugierde dabei eine Kernkompetenz ist, das hat mich im ersten Moment verblüfft, aber das habe ich dann auch sofort verstanden und es hat mich begeistert. Und ja, Neugierde ist etwas, das durchaus mich auch auszeichnet und ich glaube, dass auch vielen Künstlerinnen und Künstlern zu eigen ist. Über die Galerie Tammann findet ihr mehr auf der Webseite www.galerie-tammann.de oder ihr besucht die Galerie in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg in der Hedemannstraße 14. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr dem Podcast in eurer Podcast-App 5 Sterne schenkt, beziehungsweise ihr schenkt sie ja mir und das ist einfach eine Streicheleinheit, die mir ganz, ganz gut tut. Und außerdem helft ihr dabei, dass noch mehr Künstlerinnen und Künstler diese Gespräche entdecken können und das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, denn das ist ja genau die Zielgruppe, die ich mit diesem Podcast unterstützen möchte. Auf der Webseite www.atelier-talk.com findet ihr zusätzliche Einblicke. Bilder zu meinen Gästen, zum Beispiel auch das Doppelporträt, das Werner Tammann erwähnt hat. Und auf Instagram könnt ihr auch weiterführende Informationen finden und Hintergründe zu den Gesprächen und einige Fotos. Und falls ihr mehr wissen möchtet über meine Kunst und mich, schaut bitte gerne auf Instagram oder stephanie-hüllmann.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und vielleicht begleitet euch ja die eine oder andere Frage aus diesem Gespräch noch ein Stückchen weiter. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich. Deine Stephanie Hüllmann.